Dieser Ansicht zufolge ist die Börse das schnellste und effizienteste Datenverarbeitungssystem, das die Menschheit bislang geschaffen hat. Jeder darf sich gerne daran beteiligen, wenn nicht direkt, dann über seine Bank oder einen Pensionsfonds. Die Börse steuert die Weltwirtschaft und berücksichtigt alles, was irgendwo auf dem Planeten und sogar jenseits davon geschieht. Die Preise werden beeinflusst durch gelungene wissenschaftliche Experimente, durch politische Skandale in Japan, durch Vulkanausbrüche in Island und sogar durch ungewöhnliche Aktivitäten auf der Sonnenoberfläche. Damit das System reibungslos funktioniert, muss so viel Information wie möglich so frei wie möglich fließen. Wenn Millionen von Menschen überall auf der Welt Zugang zu allen relevanten Informationen haben, bestimmen sie den genauesten Preis für Öl, Aktien von Hyundai und schwedische Staatsanleihen, indem sie diese kaufen und verkaufen. Man schätzt, dass die Börse nur 15 Handelsminuten braucht, um den Einfluss einer Schlagzeile aus der New York Times auf die Preise der meisten Aktien zu bestimmen. Erwägungen in Sachen Datenverarbeitung erklären auch, warum Kapitalisten für niedrige Steuern sind. Eine hohe Besteuerung bedeutet, dass sich ein großer Teil des gesamten verfügbaren Kapitals an einem Ort anhäuft, im Geldsäckel des Staates, und folglich immer mehr Entscheidungen von einem einzigen Verarbeiter getroffen werden müssen, nämlich der Regierung. Daraus entsteht ein übermäßig zentralisiertes Datenverarbeitungssystem. In Extremfällen, wenn Steuern übermäßig hoch sind, fließt fast das gesamte Kapital in die Hände der Regierung, und deshalb bestimmt allein sie, wo es lang geht. Sie diktiert den Brotpreis, die Standorte von Bäckereien und das Budget für Forschung und Entwicklung. Wenn in einem freien Markt ein Verarbeiter eine falsche Entscheidung trifft, werden sich andere diesen Fehler rasch zunutze machen. Wenn aber ein einziger Prozessor fast alle Entscheidungen trifft, können Fehler katastrophal sein. Diese Extremsituation, in der sämtliche Daten von einem einzigen zentralen Prozessor verarbeitet und sämtliche Entscheidungen von diesem einen Prozessor getroffen werden, nennt man Kommunismus. In einer kommunistischen Ökonomie arbeiten die Menschen angeblich entsprechend ihren Fähigkeiten und bekommen entsprechend ihren Bedürfnissen. Mit anderen Worten, die Regierung sackt 100% ihrer Gewinne ein, entscheidet, was sie brauchen, und befriedigt anschließend diese Bedürfnisse. Zwar hat kein Land dieses Projekt in seiner Extremform verwirklicht, aber die Sowjetunion und ihre Satelliten sind ihr schon recht nahe gekommen. Sie haben das Prinzip verteilter Datenverarbeitung aufgegeben und ein Modell zentralisierter Datenverarbeitung übernommen. Sämtliche Informationen aus der gesamten Sowjetunion flossen an einem einzigen Ort in Moskau zusammen, wo alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Produzenten und Konsumenten konnten nicht direkt miteinander kommunizieren und mussten den Anweisungen der Regierung Folge leisten. So konnte beispielsweise das sowjetische Wirtschaftsministerium beschließen, dass der Brotpreis in allen Läden genau 2 Rubel und 4 Kopeken betragen musste, dass eine bestimmte Kolchose im Oblast Odessa vom Weizenanbau zur Hühnerzucht wechseln sollte und dass die Bäckerei Roter Oktober in Moskau pro Tag 3,5 Millionen Laib Brot und keinen einzigen mehr zu produzieren hatte. Derweil zwang das sowjetische Wissenschaftsministerium alle Biotech-Labore im Land, die Theorien von Trofim Lysenko zu übernehmen. Dem berüchtigten Direktor der Sowjetischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften, Wladimir Iljitsch Lenin. Lysenko lehnte die damals vorherrschenden genetischen Theorien ab. Er beharrte darauf, dass ein Organismus, der im Laufe seines Lebens eine neue Eigenschaft erwirbt, diese Eigenschaft direkt an seine Nachkommen weitergeben kann. Diese Vorstellung widersprach zwar der Darwin'schen Lehre, passte aber sehr schön zu kommunistischen Grundsätzen in Sachen Bildung und Erziehung. Wenn man also Weizenpflanzen beibringen konnte, kaltem Wetter zu widerstehen, so würden auch ihre Sprösslinge kälteresistent sein. Entsprechend schickte Lysenko Milliarden konterrevolutionärer Weizenpflanzen zur Umerziehung nach Sibirien, und die Sowjetunion war schon bald gezwungen, immer mehr Mehl aus den USA zu importieren.